Ja, lieber Herr, dir gehört nicht nur dieser Moment der Anbetung, sondern dir gebührt alles. Mein ganzes Leben. Alles, was wir sind. Dieser Gottesdienst, meine Berufung. Dich allein erheben wir. Du allein regierst. Und wir jubeln dir zu. König der Herzen, König des ganzen Universums, wir jubeln dir zu, weil wir wissen, du bist ein guter Gott, der uns zugewandt ist, der uns ansieht, der für uns stehen bleibt und der doch über allem erhaben ist. Und wir loben und preisen und ehren dich allein. Alles, was wir sind, gehört dir. Alle Ehre, alle Lobpreis, den wir irgendwie zusammenbringen können, Herr Jesus, er gehört dir. Du allein regierst. Und das ist gut so. Regiere auch in meinem Herzen. Regiere in unserer Gemeinde. Regiere in allen Gemeinden. Sei du der König. Und wir geben dir alles hin, auch diese Zeit hier heute Morgen. Es ist deine Zeit. Und wir setzen diese Zeit gerne ein, um dir einfach zuzujubeln. Zu sagen, hier ist mein Herz, mehr kann ich nicht bringen, aber dir genügt's. Und du nimmst es an und du freust dich darüber. Danke dafür. Amen. Amen. Wir dürfen uns setzen. Wir bleiben in der Anbetung des Lobpreises. Jetzt aber in Wortform. Ich darf den Hans-Dieter Gramm, der heute unser Gast ist, nach vorne einladen. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wer dich hier eigentlich alles kennt.
Einige sind mal die Hände hoch.
Ja, können wir mal die Hände hoch machen. Wer kennt denn den Hans-Dieter Gramm? Okay, nicht ganz so mega viele. Ein paar vielleicht.
Die anderen werden mich kennenlernen. Ja.
Bevor sie dich so auf diese Art und Weise kennenlernen, sei mir eine Frage doch noch erlaubt. Wenn du dich mit zwei Sätzen beschreiben könntest, was wären diese zwei Sätze? Ist es spontan. Ich habe
ich mache kalte Leute warm und warme Leute heiß. Okay. So.
Dann will ich auch gar nicht mehr viel sagen. Ich will aber Danke sagen, dass du da bist. Und bei uns gilt die vorausgehende Gnade. Deswegen schon an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Ein unsere Ecclesia-Mitarbeitertasse bis zum Überfluss. Psalm 23, Vers 5. Darfst du gerne mitnehmen, deinen morgendlichen Kaffee draus trinken und dich gerne an uns erinnern. Danke. Vielen Dank, Hans-Dieter. Danke.
Was haben Mutter Teresa, Adolf Hitler, Mark Zuckerberg und Donald Trump gemeinsam? Vielleicht denken manche, die sind so unterschiedlich, die können nur eins gemeinsam haben, das Menschsein. Nein, es gibt mehr. Es gibt einen wesentlichen Faktor, den sie hatten. Alle vier haben ein Sendungsbewusstsein. Sie glaubten, dass sie nicht zufällig da sind. Auch Adolf Hitler. Er sprach von der Vorsehung. Es war ein Missbrauch. Und Gott hätte ihn niemals zu dem inspiriert, was er dann Furchtbares tat. Aber er wusste, ich habe einen Auftrag in dieser Welt. Und diesen Auftrag erledige ich. In 20 Jahren Reisedienst kreuz und quer durch die Gemeinden in Deutschland sehe ich meistens magere Resultate. Ich hoffe, ihr bildet hier eine Ausnahme. Diese mageren Resultate führe ich auf den entscheidenden Faktor zurück: mangelndes Sendungsbewusstsein. Wir sagen, wir sind nicht zufällig auf dieser Welt, Aber wir leben so, als gäbe es keinen göttlichen Zweck. Ein paar Beispiele aus dem Wort Gottes, dass Gott mit Absicht Menschen in bestimmte Zeiten zu bestimmten Aufgaben hineingebracht hat. Über den Propheten Jeremia sagt er: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich ausgesondert. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Der Mensch lebte noch gar nicht. Da hatte Gott bereits eine ganz spezifische Absicht. Das Gleiche können wir bei Johannes dem Täufer finden. Angesagt wird seinem Vater, dass dieser der Wegbereiter des Messias sein wird und dass er bereits im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wird. Und genauso ist es gekommen. Oder denken wir an Samson. Dem wird gesagt, dass er der Befreier Israels ist, bereits vor seiner Geburt. Wenn wir jetzt diese erhabenen Gestalten, die ich gerade genannt habe, uns anschauen, dann mag manchem in den Kopf kommen: Ich bin aber nicht so. So glänzend, so außergewöhnlich, so besonders begabt bin ich nicht. Und meine Lieben, ich habe 20 Jahre in Hohenlohe gelebt und ich weiß, viele in Hohenlohe haben ein miserables Selbstbewusstsein. Das ist kulturell bedingt, aber wenigstens hier in der Gemeinde könntet ihr es ändern. Für diejenigen, die sagen, also irgendwie diese erhabenen Gestalten, die motivieren mich nicht, die deprimieren mich, weil die stehen so hoch, die erreiche ich niemals. Für solche Leute habe ich auch ein Beispiel. Ein Beispiel aus dem Wort Gottes, mit dem du dich vielleicht identifizieren kannst, ich auf jeden Fall. Es waren düstere Zeiten in Israel. Gottes Gericht lag schwer auf dieser Nation. Die Midianiter fielen immer wieder ins Land ein, brannten alles nieder, raubten die Ernte. In dieser Situation kommt der Engel des Herrn und setzt sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor Midian. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Der Herr aber wandte sich um und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Ein Feigling, ein angsterfüllter Mensch, der im Weinkeller hockt und dort die Ernte drischt. Das ist etwa so effektiv, als wenn du deine Garderobe im Geschirrspüler waschen willst. Das macht man nicht. Das macht man auf der Tenne, wo der Wind Spreu vom Weizen trennen kann, aber nicht in dem Weinkeller. Das zeigt, wie groß seine Angst ist, dass er sich dorthin verkriecht, nur um ja nicht gesehen zu werden und das bisschen Ernte vor den bösen Midianitern zu retten. Dann hat er eine himmlische Erscheinung. Ein Engel kommt zu ihm mit einer merkwürdigen Botschaft: Du streitbarer Held. Also wenn er sich angeguckt hat, dann hat er nicht Stärke gesehen, sondern seinen Bauchnabel. Du streitbarer Held, keine Äußerung war weiter entfernt von seiner Wirklichkeit als diese. Das wusste er, das glaubte er. Wie hätte er je einen solchen Auftrag Gottes erledigen können? Und dann sagt der Herr eben das Entscheidende, dass er mit ihm sein will, dass das sein Geheimnis sein wird. Und das, meine Lieben, ist natürlich auch für uns die entsprechende Lösung. Dass wir wissen und glauben, dass Gott mit uns ist. Wer auf sich und seine begrenzten Kräfte schaut, muss scheitern. Weil die Aufträge, die Gott in seinem Wort erteilt, weit größer sind, als dass ein Mensch sie erreichen könnte. Ich bin geneigt zu sagen, vielleicht finde ich irgendwann mal die Zeit, um es nachzuweisen aus Gottes Wort. Wenn ein Auftrag nicht höher ist als übermenschlich, war er nicht von Gott. Wozu brauchen wir Gott, wenn wir es mit unseren menschlichen Kräften erreichen können? Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber es gab da so ein nettes Experiment. Und da hat man angedacht, was würde passieren, wenn Gott wirklich beschließen würde zu sterben, um nie wieder aufzuerstehen. Die Füße der meisten Christen würden weiter in die Gemeinden gehen, weil sie das sowieso jeden Sonntag per Autopilot tun. Wir würden ein bisschen kulten, wie wir es sonst auch tun. Aber würden wir die Abwesenheit Gottes überhaupt merken? Das ist die Frage. Haben wir menschliche Programme entworfen, nach bestem Wissen und Gewissen, und gesagt, Herr, sprenkle dein Weihwasser darüber. Segne es ab. Oder sind wir wirklich verzweifelt auf ihn angewiesen, um seine Werke zu tun und nicht unsere? Gideon ist für mich ein wunderbares Beispiel, weil ich auch ein geborener, trainierter und perfektionierter Angsthase bin. Es gibt nicht nur Angsthäsinnen, es gibt auch Angsthasen. Männer, die Angst haben, sie sind nur zu feige, es zuzugeben. Wer also Ängste hat, das ist völlig normal. Wir haben einen Gott, der die nötige Kraft darreicht. In Hebräer 11, eines meiner Lieblingskapitel, werden die großen Gestalten des Alten Testaments aufgereiht und refrainartig kommt am Anfang immer durch den Glauben. Durch den Glauben hat er dies gemacht, durch den Glauben hat er das gemacht. Beeindruckende Taten durch den Glauben. Jetzt ist die Frage, welches Verhältnis nehmen wir ein zu diesem kurzen, skizzenhaften Bericht aus Hebräer 11. Denken wir, naja, dann haben wir kurz zusammengerafft die Geschichte Israels. Also glauben wir, Gott hat das da reinschreiben lassen, damit wir einen historischen Bericht haben. Das ist eine Betrachtungsweise. Aber eine, von der ich nicht glaube, dass sie in Gottes Absicht ist. Und es ist auch nicht aufgeschrieben, damit wir diese Gestalten beweihräuchern. Dass wir denken, ja, das ist was Tolles und Gott hat großartig gehandelt, aber ich bin nicht aus diesem Holz geschnitzt. Die Ahnengalerie des Glaubens ist deswegen aufgeschrieben, damit wir Vorbilder haben. Appetitmachende Beispiele, wenn du das liest, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft und du sagst, ich auch. Dass eine heilige Sehnsucht, ein Brennen in deinem Innern entsteht und sagst, das bürgerliche Leben war niemals Gottes Wahl für mich. selbst wenn du Bürger bist. Das bürgerliche Leben war niemals Gottes Wahl für dich. Es war der große Karl Barth, der sagte, der größte Feind des Christentums ist das Bürgertum. Nicht der Kommunismus, nicht der Atheismus, das Bürgertum. Warum? Weil die so ähnlich sind und man sie so leicht miteinander vertauschen kann. Wohlanständige Bürgerlichkeit für einen brennenden christlichen Glauben. Das kann man miteinander vertauschen. Hebräer 11. Ich habe ein Seminar, das heißt 12 Motivatoren aus dem Hebräerbrief. So schaffst du den Glaubensweg. Und 2 Motivatoren stehen in Hebräer 11. Das ist einmal diese Wolke der Zeugen, die da aufgereiht wird, und dann unser Herr Jesus selbst, dass wir aufblicken sollen zu ihm, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Ich glaube, nichts ist heutzutage dringend notwendiger, als dass Christen endlich ein Sendungsbewusstsein bekommen. In Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater hat seinen Sohn mit einem ganz bestimmten Auftrag gesandt in diese Welt, nämlich die Welt zu erlösen. Und er sagte über das, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk halb liegen zu lassen. Sein Werk zu erfüllen. Hätte er Gottes Werk halb liegen lassen, wir wären alle ganz arm dran. Wir wären verloren. Können wir Jesus diese Worte nachsprechen, dass wir sagen, meine Speise ist es, dem Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, um mein Lebenswerk zu Ende zu bringen und nicht halb liegen zu lassen? Glaube ich, dass Gott aus einem ganz bestimmten Zweck mich in diese Welt gebracht hat. Ein Zweck, der sich bei den meisten wachstümlich, progressiv enthüllt, Schritt um Schritt. Bei manchen ist es in einem Moment klar, aber bei den meisten enthüllt es sich Schritt um Schritt. Und es enthüllt sich dann, wenn wir das tun, was wir aus dem Wort Gottes verstanden haben. Warum sollte Gott uns eine große Lebensberufung anvertrauen, wenn wir nicht mal den kleinen Kram des Alltags schaffen? Ich glaube, 75-80% der Christen geht es so, wie es mir 30 Jahre gegangen ist. Sie sind bekehrt, sie sind treu, sie würden das letzte Hemd fürs Evangelium geben. Aber sie sind nicht durchdrungen von dem Bewusstsein, ich habe ein Lebenswerk hier auf Erden. Und das kann nur ich verrichten, kein anderer. Gott hat mich dazu ausersehen. Das ist es, was wir brauchen, dieses Bewusstsein. Viele Leute fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und eines der nützlichsten Bücher außer der Heiligen Schrift, das diese Frage wunderbar beantwortet, ist das Buch Lebe, bevor es zu spät ist, von Daniel Kolender. Der englische Titel ist noch eindrücklicher, Live before you die. Und da du nicht weißt, wann du stirbst, lebe jetzt. Wie tragisch, körperlich am Leben zu sein und an Gottes Zielen und Aufträgen vorbeigegangen zu sein. Und zum Schluss brennt das Lebenswerk runter und was zurückbleibt, ist ein Häuflein Asche. Dieses Bild verwendet Paulus. Was ist das Lebenswerk? Was will ich tatsächlich tun? Ich bin von einem überzeugt. Wenn du deine göttliche Bestimmung, deine Destiny, deine Berufung lebst, wirst du die Ehre Gottes am meisten vergrößern. Die Welt hat den größten Nutzen und du die größte Erfüllung. Amen.